Anstoß, der Fußball-Podcast.
Endlich, Ruhetag bei der Tour de France, so kommen wir endlich mal wieder dazu, eine Anstoßfolge aufzuzeichnen. Die letzte Folge während der noch laufenden Fußball-Europameisterschaft mit ihm, mit Fabian Wittke und mit mir, mit Michael Augustin.
Sag mal, weinst du noch oder ist es das EM-Aus, das über deine Oberlippe läuft? Das ist die große Frage. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Schön, dass ihr alle mit am Start seid. Michael, bevor wir natürlich groß ins Plaudern kommen, wie wir das EM-Aus verkraftet haben oder ob wir es überhaupt verdauen mussten oder ob es uns quer im Magen liegt oder ob wir es einfach runtergespült haben, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, vielen Dank an alle die, die jetzt vor allen Dingen auch mir, aber das natürlich auch an uns adressiert, geschrieben haben über Instagram, wann gibt es denn die nächste Folge? Es gibt noch ganz viele Anregungen. Und Brigitte hat als Volunteer aus München geschrieben, wie da so die Abläufe sind. Also auch vielen, vielen Dank für euer Feedback aus der Kurve, wie wir so schön sagen. Wir sind wieder da. Damit sind wir sozusagen der deutschen Fußballnationalmannschaft schon mal einen voraus, oder? Weil die ist nicht mehr da.
Ja, wir sind länger im Turnier als die DFB-Elf, das stimmt. Das soll jetzt aber gar nicht nach Schadenfreude klingen. Ja, wir waren letzte Woche nicht da. Wir können es ja kurz sagen. Es gab Termine. Ich war ja viel unterwegs. In Leipzig war ich letzte Woche, in Berlin, in Hamburg bei Spielen. Und irgendwie haben wir immer aneinander vorbeigelebt. Ja, und dann war irgendwann auch der Zeitpunkt verpasst, noch eine Folge aufzunehmen. Deswegen haben wir uns jetzt an diesem Montag, es ist der 8. Juli, es ist kurz vor 8:30, 20.30 Uhr, an diesem Ruhetag bei der Tour de France verabredet, um eine weitere Anstoßfolge aufzuzeichnen.
Dazu muss man natürlich auch sagen, da merkt man eben, dass du nicht nur ein kongenialer Partner, sondern auch ein echter Freund bist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich lag es auch ein Ticken mehr an mir als tatsächlich an dir. Du hast es ja trotz deiner vielen Reisen auch immer hinbekommen, noch so charmante Quizaufgaben den vielen Stussis zu stellen. Also genau, es war einfach nicht möglich, einigen wir uns darauf, aber selbst wenn Auge sich jetzt gerade diesen Anstoßschuh angezogen hat, ich glaube, ein bisschen mehr lag es dann wahrscheinlich doch in der vergangenen Woche auch an mir. Aber sei es drum, schauen wir auf das, vor allen Dingen auf das, was war und was sein wird. Ganz oben steht natürlich der Abbruch des Freundschaftsspiels von Holstein Kiel, das erste Testspiel gegen den dänischen Zweitligisten, das wegen Gewitters abgesagt werden musste, ist ja völlig klar. War sonst noch was? Ach ja, neue Frisur bei Fabian Hürzeler, ne? Sieht mittlerweile aus wie, was hast du geschrieben, wie Phil Foden, ne?
Wie Phil Foden, genau. Und Alexander Blessin, sein Nachfolger, heute zum ersten Mal an der Kollau-Trainingsauftakt beim FC St. Pauli. Die Vorbereitung auf die Erstligasaison hat begonnen mit einem neuen Torwarttrainer, den er von Royal Union Saint-Gilloise mitgebracht hat. Ein Belgier, dessen Namen ich nicht kann oder noch nicht kann. Und sonst war ein bisschen EM, ne? Vielleicht sollten wir darüber mal ein paar Worte verlieren, aber nur ein paar.
Sehr, sehr gerne. Womit wollen wir anfangen? Also da, man sagt ja so schön, man soll die Geschichte von hinten weg erzählen oder beziehungsweise die letzten Eindrücke, das sind die, die am präsentesten sind. Das wäre dann ja bei dir Niederlande gegen Türkei gewesen oder wollen wir mit Deutschland gegen Spanien anfangen?
Ach, wir können ruhig mit Deutschland gegen Spanien anfangen, also ja, ohne jetzt das Spiel so sezieren zu müssen. Aber ja, die Niederlande gegen die Türkei, das war mein letztes Spiel als Reporter bei dieser EM am Samstagabend, also vorgestern. Aus heutiger Perspektive kann man noch von vorgestern sprechen, im Berliner Olympiastadion. Und die Deutschen sind ja einen Tag vorher ausgeschieden mit Tränen, Pathos und Trauer. Ich finde, sie haben zu Recht viel Lob und Zuneigung bekommen. Aber man muss auch sagen, sie sind am ersten richtig großen Gegner gescheitert, an der ersten Top-Nation bei dieser Europameisterschaft. Und es war ja vorher auch schon mal knapp gegen die Schweiz, die ja ein 1:1 erreicht hat gegen Deutschland. Spätes Tor Niklas Füllkrug in der Nachspielzeit. Einige von euch werden sich daran erinnern. Und ich finde, es lag gegen Spanien nicht nur an der Hand von Cucurella und Schiedsrichter Anthony Taylor. Es lag auch an anderen Dingen, auf die ich gleich vielleicht ein bisschen genauer eingehen werde. Sag du doch erstmal, wie hast du das empfunden und wie sehr hat es dich emotional angefasst und vielleicht auch in eine tiefe Fußballdepression gebracht?
Nee, das irgendwie gar nicht. Aber auch gar nicht aus so einem bockigen Pessimismus oder aus so einer bockigen Depression heraus, so obgleich der vergangenen Jahre, sondern ich habe einfach gemerkt, dass es vielleicht wahrscheinlich sogar das Finale gebraucht hätte, um mich abzuholen. Dabei ging es natürlich gar nicht darum, mich abzuholen. Was ich schon cool fand, dass es irgendwie wieder emotionale Regungen gab, obgleich oder wenngleich ich auch keine emotionalen Gewitter oder gar Erdbeben wahrgenommen habe im Umfeld. Also Gewitter schon in Dortmund, die gab es ja gegen Dänemark, aber ich meine jetzt so die emotionalen, die gab es, fand ich nicht. Also man hat zwar irgendwie gemerkt, die Leute haben wieder mitgefiebert, aber seien wir mal ehrlich, haben sie bei den Spielen gegen Costa Rica und Spanien bei der WM in Katar nicht mitgefiebert, doch eben haben sie auch. Also ich glaube schon, dass da irgendwie wieder was entstanden ist. Natürlich war das auch der Vorteil, dass es in diesem Land jetzt so der Fall war. Am Ende des Tages habe ich das Spiel natürlich auch wie, was waren das, 22, 23, 25 Millionen Menschen verfolgt und saß dann auch und habe gesagt so, ja, irgendwie schade. Also wirklich irgendwie schade. Das war so mein Gefühl. Aber ich hatte zum Beispiel überhaupt gar nicht das Gefühl oder die Emotion, dass man da jetzt irgendwie großartig betrogen wurde, weil dafür habe ich relativ schnell auch wieder das Fernglas weggezoomt und gesagt, so, ja gut, ne, wissen wir, ob der Elfmeter reingegangen wäre. Theoretisch hätte Füllkrug in der, weiß nicht, 123. Minute oder wann das war, auch noch den Kopfball reinmachen können. Deutschland hatte auch noch mehr Chancen. Und am Ende muss man sagen, das war ohnehin mein Gefühl, wird dieses Spiel durch Spielglück entschieden und nichts weniger und auch nichts mehr als Spielglück wäre es dann, wäre es auch gewesen, wenn es ins Elfmeterschießen gegangen wäre. Also von daher, ja, ich glaube, man kann über diese Szene streiten. Ganz kurz, ich glaube, da sind wir uns jetzt auch fast schon alle einig. Meine Meinung ist eben, dass man da jetzt nicht betrogen wurde, sondern dass man sich wahrscheinlich nur ein bisschen schwer tut, ein paar Magenschmerzen hat, wenn man versucht, eine Linie herauszukristallisieren, also nach welcher Linie die Schiedsrichter beurteilen. Und dass, ne, vor allen Dingen dann dieser Handelfmeter Deutschland gegen Dänemark gegeben wird und der dann nicht, oder dieses typische grätschende Abwehrverhalten der Verteidiger, wo dann auch irgendwie von der Vergrößerung der Körperfläche gesprochen wird, obwohl man aus Nahdistanz angeschossen wird, dann kann man diese Linie nicht verstehen. Aber wie gesagt, ich bin da, so weit wollte ich gar nicht ausholen. Ich bin da eigentlich auch schon, also ja, ich kann damit leben, sag ich mal so.
Du hast also nicht die Online-Petition unterschrieben, wonach es ein Wiederholungsspiel geben soll zwischen Deutschland und Spanien.
Nee, und auch nicht die Petition, wonach die Bayern-Fans wollen, dass Matthijs de Ligt bleibt. Also weder noch.
Ich sehe es so ähnlich wie du. Ich habe das Spiel auch in einer sehr skurrilen Atmosphäre verfolgt. Ich war nämlich am selben Tag, also am Freitagabend um 21 Uhr Reporter hier in Hamburg beim Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich. Die ersten 45 Minuten habe ich sehr konzentriert verfolgt. Und zwar, wenn man auf dem Reporterplatz sitzt, dann kann man es ja auch an der Anzeigetafel sehen. Da läuft das Spiel dann noch, das Stadion war fast leer. Ich habe auf meinem Laptop aber auch den ARD-Livestream gesehen mit Gerd Gottlob als Kommentator. Das war nämlich sein letztes Spiel, wollte ich gerne sehen. Und ich wollte auch gerne den Ton sehen und deutschen Kommentar sehen. Dann wurde das Stadion voller und voller, weil logischerweise dann auch die portugiesischen, die französischen Fans und die vielen deutschen Fans im Volkspark, die sich das Spiel auch angeguckt haben, gekommen sind. Dann konnte ich das den Ton auf dem Laptop nicht mehr so richtig verfolgen, dann begann auch so ein bisschen, ja, die Vorbereitung auf mein Spiel. Wenn denn die Aufstellung raufkommt, dann guckt man ja schon mal, wie spielen die Portugiesen taktisch, wie spielen die Franzosen taktisch. Ich habe es natürlich dann alles mitbekommen, aber in einer sehr skurrilen Situation. Ich war in einem immer voller werdenden Volksparkstadion, habe auf die Monitore geguckt, die mir die Aufstellung geliefert haben, habe dann mit meinem kleinen Klebezettelchen mir meine französische Startelf und meine portugiesische Startelf aufgeklebt und auf dem Laptop, der dann auch noch vor mir stand, auf dem viel zu vollen Reporterplatz, ja, gab es dann halt keinen Elfmeter und Merino machte dann in der 119. das 2:1. So habe ich es verfolgt. Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn die Deutschen weitergekommen wären, aber ich bin ja jetzt auch nicht der allergrößte Fan der Nationalmannschaft und ich glaube, jemand, der seinen Abend für viel Geld auf dem Fanfest verbracht hat und sich vorher schwarz-rot-goldene Fähnchen ins Gesicht geschmiert hat und auch das aktuelle Nationalmannschaftstrikot getragen hat oder einer, der sehr viel Geld für eine Karte für das Spiel in Stuttgart ausgegeben hat, den hat es vielleicht ein bisschen mehr erwischt als mich an dem Abend.
Ja, definitiv. Also so oder so ähnlich sehe ich es auch und ja, ich will auch gar nicht immer so diesen Spielverderber spielen, weil ich glaube, es hören ja wahrscheinlich auch viele zu, die eben auch große Fußballfans sind. Und von daher können wir das ja vielleicht auch gerne mal so nochmal mitnehmen, so wie ist euer Gefühl in dieser ersten Folge danach. Vielleicht schreibe ich das auch nochmal rein, dann bei Instagram, so nach dem Motto, ist es jetzt wirklich so schade, Stecker gezogen, erstmal alle traurig. so traurig wie Julian Nagelsmann und wie Ilkay Gündoğan, der ja der Letzte gewesen ist, der da den Homeground verlassen hat? Oder kann man da auch mit leben, vielleicht auch mit so einer sportlichen Größe, ne? Also, dass man sagt, okay, man hat gemerkt, man hat, ich glaube, ich hatte tatsächlich auch in einer der letzten Folgen, in der vergangenen Folge oder so mal gesagt, dass ich so ein Gefühl habe, zwischen 2008 und 2012 zu sein. Also man merkt, es gibt wieder so eine neue Generation, da wächst was, aber es ist eben auch noch nicht so reif wie 2014, dass da, dass man jetzt bereit ist, da die ganze Welt, die ganze Fußballwelt da irgendwie kurz und klein zu schießen. Und ja, deswegen kann ich damit leben. Aber wie gesagt, mich interessiert da auch auf jeden Fall eure Meinung, definitiv. Die Trainer.
Ja, und ja, genau. Also teilt uns gerne eure Meinung mit. Und ich wollte zu dieser Handspielsituation noch was sagen. Da gibt es ja zwei Lager, ne? Also viele Schiedsrichter habe ich auch gehört. Ich habe viele Experten gehört, habe viele Podcasts gehört, auch mit Experten, weil ich, wie gesagt, viel zwischen Hamburg und Berlin in den vergangenen Tagen hin und her gefahren bin. Der UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rossetti hat ja auch gesagt, für so eine Szene wird es bei dieser EM kein Handspiel geben, und hat ja eine Spielszene aus einem vergangenen Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und RB Leipzig vorgespielt, allen Beteiligten, wo es ein ähnliches Handspiel gab. Ich kann aber auch Julian Nagelsmann verstehen, der gesagt hat, man stelle sich diesen Cucurella, den spanischen Verteidiger, der den Schuss von Musiala mit der Hand abgewehrt hat, mal 10 Meter weiter Richtung Torlinie, dann wäre er nämlich auf der Torlinie vor gewesen, denn hätte er einen Treffer verhindert und vielleicht wäre der Schuss von Musiala auch reingegangen, ne? Also ja, das kann ja auch sein, und er hat bestimmt nicht den Ball absichtlich mit der Hand gespielt, er hat nicht seine Hand zum Ball ausgestreckt und wie ein Volleyball versucht, den Ball wegzubaggern. Der Arm schlabberte ja auch, da war jetzt nicht so viel Spannung auf dem Arm. Weil er eben geschlabbert hat, kann man ja klar erkennen, dass er dann den Arm nicht durchgedrückt hatte, die Muskeln nicht angespannt hatte. Aber ja, also ich hätte den Handelfmeter nach der fünften Zeitlupe sicherlich auch gegeben, aber ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Ich finde es nur zu kurz gedacht, wenn man das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft an dieser Szene festmacht. Ich möchte da noch drei andere Punkte nennen. Zum einen Antonio Rüdiger, 119. Minute. Er hat ein klasse Spiel gezeigt an dem Abend in Stuttgart, aber wo war er, als Merino frei einköpfen konnte? Er war völlig orientierungslos. Dann kann man sich grundsätzlich über die Chancenwertung der deutschen Mannschaft beschweren. Dann kann man auch sagen, Toni Kroos hätte nach 7 Minuten eigentlich nicht mehr mitspielen dürfen. Ich hätte zweimal gelb gezeigt, vor allen Dingen für das Stempeln gegen Pedri, der danach ja auch verletzt ausgewechselt werden musste. Also Deutschland hatte sehr viel Glück, dass es ab der 7., 8. Minute noch zu 11 weiterspielen konnte. Toni Kroos hatte auch großes Glück, dass er den Schlusspfiff noch miterlebt hat. Und dann kann man ja auch noch, das wäre jetzt mein vierter Punkt sogar, Julian Nagelsmann dafür kritisieren, dass es eben mit Emre Can und Leroy Sané versucht hat. Leroy Sané war in der gesamten Euro nicht fit, ist ja heute dann auch an der Leiste operiert worden. Er kam nie so richtig rein in dieses Spiel, kam auch nie so richtig rein in dieses Turnier. Und Emre Can, der ja wegen seiner Geschwindigkeit und wegen seiner Fähigkeit auch in der Dreierabwehrkette aushelfen zu können, aufgestellt wurde, der war in der ersten Halbzeit nicht im Spiel. Also das war für ihn irgendwie ein Niveau zu weit oben. Und das darf man, finde ich, auch kritisch anmerken.
Ja, und da fand ich übrigens, muss ich echt ganz, ganz ehrlich sagen, fand ich die Frage von Esther Sedlacek zu dieser Aufstellung auch in Richtung Julian Nagelsmann einfach ganz unterhaltsam, so möchte ich das jetzt mal nennen. Sie hat gesagt, Emre Can spielt für Robert Andrich, das wird ja wahrscheinlich nicht nur alleine an der Haarfarbe von Robert Andrich liegen, oder? Das fand ich ganz cool, weil somit hat sie sozusagen gleichzeitig diese, ich will nicht sagen, Spekulation gab es ja nicht wirklich, aber es war natürlich wieder so ein typischer Internet- oder Social-Media-Hingucker. Und so nach dem Motto, ja, jetzt rastet der vielleicht mal ein bisschen aus. Und dann gab es bestimmt auch ein paar, die gesagt haben, jetzt will er ihn da wieder einnorden. Aber nein, genau, er hat natürlich gespielt, genau auf gleich der Gründe, die du auch gerade eben genannt hast. Und natürlich seine Kopfballstärke hat er auch noch angesprochen. Aber ja, also ich fand es auch merkwürdig. Und gleichzeitig habe ich mir irgendwie auch versucht, so ein bisschen bei dieser EM selbst anzugewöhnen. So dieses, ich habe das Spiel Deutschland gegen Dänemark mit so zwei Freunden um die Ecke geschaut, die in so einer Public Viewing, das war jetzt nicht so Public Viewing 30.000, sondern das war so eine Nachbarbistro, das es gezeigt hat, und wir saßen da und dann wurde es auf dem Fernseher gezeigt und man hörte so die Gespräche vom Nebentisch mit. Und das fand ich irgendwie so, so exemplarisch dafür, dass wir ja alle irgendwie immer so diesen Impuls hatten, gerade uns an dieser Füllkrug-Harvards-Diskussion zu beteiligen oder von mir aus auch Sané-Wirtz-Diskussion zu beteiligen. Und dass du eben ganz häufig genau solche Sachen gehört hast und dachte, ja, ich verstehe den auch nicht, ich verstehe den auch nicht und ich verstehe den auch nicht. Und wenn du dann mal so ein bisschen, das fand ich auch ganz spannend, was Christoph Kramer mal gesagt hat, also gerade im Hinblick von Havertz, so, dass der halt auch Werte teilweise für die Mannschaft hat, die man vielleicht als Außenstehender gar nicht so richtig erkennen kann. Wie zum Beispiel, dass er diese Tiefenläufe oder eben für diese Tiefenläufe steht in der Mannschaft, Lücken reißt, dadurch eben auch richtige Passstaffetten im Nachgang überhaupt erst entstehen lässt. Und das macht eben Füllkrug nicht. Und deswegen gibt es sozusagen weniger Platz in der zweiten Reihe und so weiter und so fort. Was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ist, dass es natürlich immer ganz schnell ist, dass man dann so als Außenstehender, der vielleicht irgendwie auch mal, weiß nicht, früher, wie hießen die, Anstoß 3000 oder wie die hießen, diese Computersimulation gespielt hat, dass man dann sagt, so ja, also ich verstehe den Bundestrainer nicht. Aber am Ende wird Julian Nagelsmann, der übrigens, finde ich, auch irgendwie in der Außendarstellung einen sehr guten Job gemacht hat, wird er schon wissen, was er macht.
Ja, und der vor allen Dingen auch, glaube ich, die Emotionen am Abend des Ausscheidens und am Tag danach bei der Abschlusspressekonferenz nicht gespielt hat. Also er hat ja immer wieder diesen Teamspirit betont, der da war, und jetzt ging eine Klassenreise, so hat sich's ja angefühlt, ja, zu Ende. Und ich glaube, er hat auch fest an den EM-Titel geglaubt, und die SZ hat Julian Nagelsmann den Bundespräsidenten unter den Fußballtrainern genannt. Er hat ja auch eine Botschaft, die weit über den Fußball hinausgeht, noch platziert bei seiner Abschluss-PK, sinngemäß gesagt, wir brauchen mehr wir als ich in der Gesellschaft, hat denn dieses Beispiel mit dem Nachbarn, dessen Hecke ja schneller geschnitten ist, wenn man mit anpackt, wenn man es zu zweit macht, genannt. Und ja, also ich habe das gar nicht so, ich habe die Nationalmannschaft jetzt gar nicht so als Abgesandte der Regierung erlebt, um jetzt hier die Stimmung, die politisch vergiftete Stimmung in diesem Land wieder positiver zu gestalten. Aber offenbar haben die Leute dort in Herzogenaurach, also Nagelsmann und seine Spieler, die Nagelsmänner, offenbar für sich genau das reklamiert, dass sie eben doch diese Aufgabe annehmen wollten und wieder so ein Gefühl wie bei der WM 2006 entfachen wollten. Das haben sie offenbar in Teilen auch geschafft, aber an mich ist es nicht rangekommen, weil ich eben auch nicht mit 30.000 beim Public Viewing bin und weil ich die Spiele der Nationalmannschaft nicht live im Stadion gesehen habe und weil ich sie dann eher so gesehen habe, wie ich das gerade beschrieben habe, oder das Spiel gegen Dänemark, ja, auf letzter Rille, da war ich auch in Berlin noch bei einem Griechen, schöne Grüße an El Greco am Neulendorfplatz, nach unserer Intervenierung wurde dann sogar der Ton angestellt, ich war da mit zwei Kollegen, schöne Grüße an Jens Jörg und Phil, und ja, so habe ich die Spiele halt verfolgt, aber der Auftritt von Nagelsmann, der war schon gut. Und wenn ich noch einen als Gewinner herauspicken darf, auch wenn er nur Einwechselspieler war, du hast den Namen eben schon genannt, Niklas Füllkrug. Also Niklas Füllkrug ist einer, den kann keine PR-Agentur besser erfinden. Der ist authentisch, der ist total ehrlich, der hat diesen Stolz, auch ohne jetzt zu viel Pathos aufzutragen, immer glaubhaft rübergebracht in all den Interviews. Er hat auch mit seiner Tochter, die er dann ja auch bei einem Sieg, ich weiß gar nicht mehr welcher es war, zu sich in den Innenraum geholt hat, auch für Bilder gesorgt, die ans Herz gingen. Er hat seine Rolle, Schottland, er hat seine Rolle im Team, wie viele andere auch, als Einwechselspieler angenommen. Er ist sowieso ein Typ, dessen Interviews man sich gerne anhört, der intelligent ist, der schlagfertig ist, der lustig ist, der beliebt ist. Und Niklas Füllkrug, und das war ja selbst bei dieser Kack-WM in Katar schon so, tut dieser Mannschaft gut. Und nicht nur, weil er als Einwechselspieler oft Chancen hat und nochmal öfter Tore schießt, sondern weil er eben ein richtig guter Typ ist. Und das ist für mich, obwohl er kein Stammspieler war bei dieser EM, der Gewinner dieser EM, gemeinsam mit Spielern wie Wirtz und Musiala, die klar aufgezeigt haben, dass sie besser sind als Gnabry und Sané, die ja auch noch nicht so alt sind, aber deren Zeit ja eigentlich abgelaufen ist.
Mhm. Da war total viel dabei, wenn man schon so über Gewinner und Verlierer spricht, oder Verlierer gibt es in dem Sinne ja nicht. Also wir müssen jetzt ja nicht über die Einsatzzeiten von Oliver Baumann sprechen oder irgendwie so. Oder was hast du gesagt, Robin Koch war vielleicht irgendwie auch nicht ganz vorne dabei. Nein, aber klar, wenn man sich so ein paar herauspickt, ich würde sogar eher sagen, wenn man sich jemanden herauspicken möchte, dann ist es tatsächlich dieses Mannschaftsgefüge. Und ich finde auch, dass vor allen Dingen, also es ist ja dann am Ende ja auch Geschmackssache, ne? Der eine und die andere spricht das mehr an und die andere vielleicht irgendwie das mehr an. Ich fand es aber eben auch gefühlt immer sehr, sehr transparent. Also man konnte Julian Nagelsmann, glaube ich, gut verstehen, man konnte ihm gut folgen, man konnte auch das, ich fand auch irgendwie zum Beispiel diese Tränen, die wirkten nun alles andere als gespielt. Ich muss aber sagen, für meinen Geschmack hätte es dann auch das damit gereicht. Also wenn er gesagt hätte, so ja, so dieses Gefühl jetzt auch mal zu merken, so huch, das heißt ja auch gleichzeitig, wir ziehen jetzt hier alle aus und wir haben hier 6 Wochen eine krasse Zeit gehabt und jeden Tag hängst du da aufeinander, bis auf mal die 2-3 Stunden oder den freien Tag mit der Familie, wo du dann das eben mal nicht gemeinsam hast, aber ansonsten verbringst du hier zusammen Zeit, guckst hier zusammen Fußball, trainierst logischerweise, isst aber auch und machst Trainingseinheiten und hast du nicht gesehen und plötzlich merkst du, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, das kennen wir auch, also selbst wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch früher bei Großereignissen im Ausland waren, dann bist du da auch 5 Wochen und dann am Ende denkst du, boah, bin ich geschlaucht und bin ich durch, aber du merkst auch irgendwie mit ein bisschen Wehmut, jetzt schließt du zum letzten Mal hier die Tür zu, gehst ja zum letzten Mal ins IBC und plötzlich ist die ganze Kiste vorbei und dann verabschiedest du dich noch von den Kollegen, die eigentlich, weiß ich, beim Bayerischen Rundfunk oder beim MDR oder beim SWR arbeiten und dann siehst du die halt erstmal wieder für, weiß ich, ein halbes Jahr nicht und hast aber mit denen vorher die ganze Zeit verbracht. Also dieses Gefühl kann ich schon teilen. Nur ein Gedanken noch dazu. Ich finde denn diese Geschichte so mit dem Nachbarn und der Hecke und dem Wir-Gefühl und so, ich möchte das auch begründen, mir geht es dann ein bisschen zu weit, gar nicht, weil Fußball nicht auch für Werte und Politik und so stehen darf, das gar nicht, sondern eher so dieses, weil ich denke, dass man diese Parolen als jener in der Gesellschaft, Parolen will ich jetzt gar nicht sagen, von mir ist auch Motivation in der Gesellschaft, als jener, der extrem privilegiert ist, natürlich leichter aussprechen kann mit diesem, was er auch gesagt hatte, vieles ist in unserem Land gar nicht so trist, ne, wie viele vielleicht manchmal denken und lasst uns doch irgendwie auch gegenseitig dann mal unter die Arme greifen. Dann kam das Beispiel mit dem Hecke schneiden und so. Das sagt sich natürlich als jemand, der so privilegiert ist und der finanziell jetzt schon unabhängig ist mit 36, sagt sich das natürlich auch deutlich leichter. Deswegen denke ich mir immer so, ja, aber was hat denn jetzt diejenige davon, die von der Sozialhilfe lebt, alleinerziehend ist und 3 Kinder irgendwie satt kriegen muss? Davon, dass der Bundestrainer sagt, sie soll das jetzt alles nicht so trist nehmen. Weißt du, dadurch verändert sich ihr Tag nicht. Und das ist so dann, da denke ich, ja, ich weiß irgendwie genau, was du meinst. so nach dem Motto, das ist doch irgendwie ganz cool gewesen, dass man diese Euphorie vielleicht auch gemeinsam wieder deutlich weiter nach oben hat treiben können. Aber von mir aus lass es da beim Sport und alles andere ist dann, ich will nicht sagen Politik, obwohl ich mir theoretisch ja auch, letzter Gedanke noch dazu widersprechen könnte, weil Kylian Mbappé ja nun anscheinend auch gezeigt haben soll, dass er ein richtig guter Linksaußen ist, ne? Und zwar nicht nur auf dem Platz.
Ja, der Rassemblement National hat bei der Stichwahl zum Glück nicht gewonnen, ist nur die drittstärkste Kraft geworden und wie politisch die französische Nationalmannschaft ist und wie sehr sie sich halt gegen diesen Rechtsruck gewehrt hat, hat Kylian Mbappé bei jeder Pressekonferenz gezeigt und auch die Äußerungen in den sozialen Netzwerken heute von Spielern wie Marcus Thuram und Jules Koundé gingen halt in die Richtung. Thuram hat geschrieben, es lebe die Vielfalt, die Republik, es lebe Frankreich. Koundé hat geschrieben, die Erleichterung entspricht der Sorge der letzten Wochen, sie ist riesig. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema gewesen in der Mannschaft, die natürlich auch aus vielen Spielern, die aus dem Banlieues-Stamm besteht, viele Spieler, noch mehr Spieler mit Migrationshintergrund, als es sie in der deutschen Mannschaft gibt. Aber 2, 3 abschließende Sätze von mir noch zu Nagelsmann. Ich glaube schon, er hat mit seinem Team die EM 2024 schon mit der WM 2006 verglichen, wo ja im Nachhinein alle sagen, da ist irgendwie ein neues Deutschland entstanden, zumindest für die 4 Wochen. Man hat sich man hat sich selbst an sich ergötzt und festgestellt, ey, wir können ja doch locker sein und feiern und wir sind ja doch gar nicht so doof und können unsere Fähnchen an die Autos hängen und auf die Balkone und wohin auch immer. Ich glaube, das war schon so sein Anspruch, dass er dieses Gefühl wieder auffrischen will und die Stimmung wurde ja offenbar in den Stadien, ich war leider bei keinem deutschen Spiel live dabei, von Spiel zu Spiel besser. In Stuttgart, soweit ich das wahrnehmen konnte, war sie auch gut, euphorisch und auf Fanfesten, diese Bilder hat die Nationalmannschaft ja auch aufgesaugt, offenbar. Ja, vielleicht hat das so empfunden, das kann natürlich sein, ne? Und dann ist das ja seine Message. Und ich finde ja gut, wenn jemand wohlwollende Worte von sich gibt, als wenn er nur irgendwelchen bräsigen Einheitsbrei von sich gibt. Und ich finde, Nagelsmann mit seiner ganzen Frische, mit seinem Esprit, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist da auch auf einem anderen Niveau unterwegs als sein Vorgänger Hansi Flick. Wollen wir vielleicht noch ein paar Sätze zu Toni Kroos sagen? Dann haben wir auch alles abgearbeitet, für den das ja auch ein emotionaler Tag war, der sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat in diesem Viertelfinale gegen Spanien, aber der auch würdevoll abgetreten ist. Und ich glaube auch, auf jeden Fall, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil meine Tochter, die guckt dir gerade durchs Fenster rein, die sollte eigentlich schon im Bett liegen.
Warum unterhält sich der Mann mit diesem Mikrofon, ne?
Ja, das
und wer ist das? Den habe ich jetzt hier seit 4,5 Wochen nicht mehr zu Hause gesehen.
Unfassbar. Es ist ja noch hell in Hamburg, muss man dazu sagen, ne? Und deswegen haben meine Kinder Schwierigkeiten einzuschlafen. Die Kleine, die ist 4, die schläft schon seit 7:45. Und die Große, die hat einen neuen Mitschüler aus Argentinien. Die habe ich noch im Bett gelassen mit dem Globus. Sie hat auf dem Globus geguckt, wo Argentinien ist und welche Länder dann noch so sind. Hat dann von Paraguay und Uruguay mir erzählt. Also sie lernt gerade Südamerika kennen. Und ich zeichne diese Podcast-Folge im Keller auf. Und wenn man rausgeht, dann kann man durchs Kellerfenster gucken und man steigt in so einen Kellerschacht. Und da saß sie gerade eben und hat hier ans Fenster geklopft. Deswegen bin ich bei meinem Monolog zu Toni Kroos unterbrochen worden. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich zu Toni Kroos sagen wollte. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt mal kurz hochgehe. Nee, ich glaube, sie kriegt das alleine hin. Ich bin alleine zu Hause, wie du dir vielleicht denken kannst gerade.
Du, also Family First, das war immer das Motto von Anstoß, das ist völlig klar. Also wenn du hochgehen musst, dann musst du hochgehen. Ich kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass sie nur kurz wissen wollte, wer Copa America jetzt gewonnen hat. Also deswegen wird sie wahrscheinlich auch mit dem Globus nochmal nach Uruguay geschaut haben. Aber ja,
Uruguay hat Brasilien rausgeschmissen. Ah, sag du doch nochmal kurz was zu Toni Kroos. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so rüberkommen kann, als würde ich jetzt immer mit dem Salzstreuer nochmal gucken, dass ich überall nochmal ein bisschen Salz reingießen kann und noch ein bisschen Wasser in den Wein. Aber ich glaube, wenn wir aber ganz ehrlich sind, mir geht es manchmal so ein bisschen um dieses Doppelmoralische. So. Und ich meine, wenn wir mal wirklich alle ein bisschen ehrlich zu uns sind, und ich glaube, es war jetzt nicht nur Uli Hoeneß, sondern wenn wir wirklich mal so ein bisschen gucken, so nach dem letzten Spiel, nach dem letzten großen Turnier, da haben wir schon irgendwie irgendwie mal so in die Richtung tendiert und gesagt, so ja, hier und Toni Kroos und naja, und welchen Wert hatte er denn eigentlich so? Und ich finde, jetzt tun wir sozusagen am Ende nochmal so, wo eigentlich uns in Anführungsstrichen Deutschen die ganze Welt gezeigt hat und vor allen Dingen die Spanier und vor allen Dingen Real Madrid, welchen Wert Toni Kroos hat, haben wir irgendwann gesagt, so ja, stimmt, eigentlich. Aber mal muss ich die ganzen Titel nochmal nachzählen. Eigentlich haben sie ja alle recht. Und das frage ich mich manchmal, warum wir in Anführungsstrichen da so lange für brauchen, bis wir darauf kommen, bis wir dann auch mal so einen Erfolg anerkennen und bis wir dann auch mal bereit sind, dementsprechend Danke zu sagen oder vielleicht dem zu huldigen. Und dann denke ich mir so manchmal, ja, weil wenn du das eben dann doch so liest am Ende, mit auch vor allen Dingen diese bewegenden Worte, fand ich sehr schön, was Felix Kroos da geschrieben hat, auch in den sozialen medialen Kanälen, so dass diese gemeinsame Reise, die er immer begleitet hat und auch mit seiner Message, mit seiner Nachricht, die er wohl vor jedem Spiel an seinen großen Bruder Toni geschrieben hat, mit viel Glück, und dass er das immer alles sehr gerne als größter Fan begleitet hat, das fand ich, war schon wirklich sehr, sehr schön. Und klar, du hast ja richtig gemerkt, wie die Fußballwelt sich vor ihm verneigt hat und natürlich auch sehr sportsmännisch, sehr, sehr groß im Sinne von Größe, wie die Spanier spalier standen nach dem Einzug ins Halbfinale und um sich danach dann alle bei Toni Kroos zu bedanken. Und naja, dann ging halt so die große Reise los. Alle haben nochmal Danke gesagt. Natürlich auch alle Influencer, die dazugehören. Also Kai Pflaume bestimmt auch. Und wen man da halt noch alles so hat. Also ja, genauso mit diesem Gefühl habe ich das gesehen. Und ich glaube, gerade bei, vielleicht auch, weil man ihn zu dem gemacht hat, also vielleicht auch so hochgeredet und groß geredet hat, aber hat er eben auch nochmal vielleicht besonders abgeliefert. Also gerade mit seinem Magneten im Fuß und mit seiner Passgenauigkeit war er, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Baustein oder eine ganz wichtige Säule in dieser Mannschaft.
Ja, es waren auf jeden Fall große Gefühle in Stuttgart und ich finde auch, dass es richtig war, ihn zurückzuholen. Das hat man ja auch im März gesehen dann bei diesen Länderspielen, dass er eben der ist, der immer angespielt werden kann, der nicht nervös ist, der jederzeit Ruhe ausstrahlt und der vor allen Dingen das Spiel zwischen der Offensive und Defensive, man kann auch sagen zwischen beiden Strafräumen, lenkt und da einfach einen ganz, ganz sicheren Part abgibt. Aber dieser gefühlsduselige Freitagabend da in Stuttgart hat auch so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass er eben gegen Spanien nicht sein bestes Spiel gemacht hat, ne? Also wusste sich dann oft nur durch Fouls zu helfen. Und nochmal, nach 7 Minuten hätte er meiner Meinung nach mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen. Mhm. Aber ich fand's toll, dass die Spanier ihn vor allen Dingen auch alle in den Arm geschlossen haben. Selbst Pedri hat dann ja nochmal, ich glaube, über seine sozialen Kanäle mitgeteilt. No worry, also keine Sorge, alles in Ordnung. Du hast mich zwar kaputt getreten, das hat er nicht gesagt, aber du bleibst ein Großer. Ja. Und Entschuldigung angenommen, weil sich Toni Kroos dann ja auch bei Pedri, den er ja verletzt hatte, entschuldigt hatte. Und ja, also er wird der Mannschaft fehlen. Er gehört ja auch zu den vielen Spielern, die schon 30 sind und noch älter. Es war ja ein 30er-Schnitt zum Schluss bei der Nationalmannschaft. Also das ist nicht das Team, mit dem Nagelsmann dann 2026 Weltmeister werden könnte. Das ist ja das Ziel, das er im Überschwang bei seinem Abschlussstatement bei der PK ausgerufen hat. Neuer 38, Müller ist noch älter als Groß, Gündoğan ist auch Jahrgang 91, also 33. Den gibt es noch Groß, der ja zumindest den Groß dann ersetzen soll, der ist auch 33. Emre Can, Niklas Füllkrug, Antonio Rüdiger, alle Ü30, Robert Andrich wird noch 30 demnächst. Also ja, da steht ein Umbruch an, kein Mega-Umbruch, aber ich glaube schon, dass Nagelsmann sich von einigen Spielern trennen wird. Also Müller sollte dann auch selber mal auf die Idee kommen, dass es an der Zeit wäre, aufzuhören. Bei Manuel Neuer halte ich alles für möglich, dass der auch sich mit 40 noch ein Turnier zutraut. Aber Nagelsmann hat ja schon so ein paar Spieler genannt, die dann zum Zuge kommen könnten. Angelo Stiller, der Name fiel da, spielt dieselbe Position beim VfB Stuttgart wie Groß in der Nationalmannschaft. Pavlovic, der dabei gewesen wäre wahrscheinlich, wenn er sich nicht wieder eine Mandelentzündung eingefangen hätte. Und dann die beiden, die ja auch schon in der Vorbereitung zumindest die erste Etappe mitgemacht haben. Rocco Reitz und Branja Gruda. Die werden wahrscheinlich dann auch in der Nations League am Start sein, wenn es dann schon im September weitergeht.
Ja, habe ich auch gelesen, diese Namen. Und dann vielleicht ja auch noch die Frage war, wie sieht der nächste Karriereschritt von Youssoufa Moukoko aus? Darf man ja auch nicht vergessen. Der ja momentan, der
muss erst mal spielen, ne?
Ja, genau. Der sich da keinen Gefallen damit getan hat, dass er sich nicht hat verleihen lassen, sondern auf diesen Vertrag in Dortmund bestanden hat. Fand noch eine Frage.
Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe Brajan Gruda.
Ich bin dazwischen. Wir haben noch eine Frage, macht ja nichts, aus der Community bekommen. Und die fand ich eigentlich auch ganz witzig. Und zwar möchte ich die Frage noch so ein bisschen abändern. Und zwar war die Frage, wenn man sich das jetzt aussuchen könnte, ne, also einfach jetzt ganz hypothetisch gesprochen, wenn man sich das jetzt aussuchen könnte, ob lieber Julian Nagelsmann oder lieber Jürgen Klopp, da fand ich das total interessant, weil ich die Frage dahingehend ein bisschen aufnehmen und abwandeln möchte, weil ich glaube tatsächlich, die deutsche Fußballnationalmannschaft oder Fußball-Deutschland, wenn man so sagen möchte, oder viele Fans einfach genau diesen Wohlfühleffekt wieder auf der Trainerposition haben und nicht mehr so dieses irgendwie, weiß ich nicht, Löw überdauert sich selbst, Flick, irgendwie stimmt da was nicht, irgendwie liegt da so eine Schwere drauf und vielleicht kann jetzt auch erstmal Jürgen Klopp in Ruhe, ja, ich weiß, die Vertragssituation meine ich jetzt gar nicht, ne, aber vielleicht kann jetzt Jürgen Klopp auch mal in Ruhe auf Mallorca Adele Tennis spielen, was auch immer, zu Adele-Konzerten gehen, alles Mögliche machen und man hat so wieder das Gefühl, okay, da ist jetzt ein Trainerstab, da passiert was und das geht irgendwie in die richtige Richtung. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, Jürgen Klopp wird da schon englischer Nationaltrainer, wenn die Engländer Mittwoch gegen die Niederlande rausfliegen.
Ist das wirklich so? Sind das die Rumors, wie die Briten sagen?
Nein, das habe ich jetzt mal nur so gesagt. Also. Ja, Nagelsmann hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Also die Position des Bundestrainers, die ist zu 100%ig bei ihm ansässig. Also das ist total in Ordnung. Er hat ja eine neue Energie reingebracht. Er ist ein ganz anderer Typ, viel positiver, viel zugewandter, viel erfrischender, rhetorisch wesentlich besser als sein Vorgänger. Das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Also das soll bitte so bleiben. Also das wird auch so bleiben. Ja.
Aber auch die Frage natürlich, wie lange, aber da können wir uns dann irgendwann nochmal drum kümmern. Ich habe noch so eine kleine Sache, wo ich auch so einfach nochmal mit dir drüber sprechen möchte. Kann man theoretisch vielleicht auch in der nächsten Folge machen, kannst du mal sagen, aber wenn du da auch jetzt schon eine Meinung zu hast. Ich finde ja so diese, jetzt fange ich wieder mit der Doppelmoral an. Ich muss da trotzdem nochmal drüber sprechen, weil irgendwie, wie gesagt, wir haben, und ich finde auch zu Recht, so einen kleinen Aufstand geprobt und sind auf die Hinterbeine gegangen, als es um die WM in Katar ging und Regenbogenfahne und was war das politisch aufgeladen und wie müssen wir da hin und welche Zeichen müssen wir setzen und was muss man alles tun und so weiter und so fort. Und das finde ich auch total richtig, aber ich hatte das Gefühl, also fand es auf jeden Fall total richtig, dass man das thematisiert und sagt, es ist eben nicht nur einfach dieses Land, sondern lass uns doch auch mal auf die Menschenrechte schauen. Und jetzt haben wir quasi diese Party hier bei uns in Anführungsstrichen zu Hause und Visit Qatar ist der Hauptsponsor. Und dann sind da noch alle anderen Sponsoren mit auf der Anzeigetafel, wo kein Mensch in Anführungsstrichen, sicherlich gab es da auch ein paar Recherchen, aber wie wir alle mitbekommen haben, sicherlich nicht in dem Ausmaße, wie wir sie vor anderthalb Jahren erlebt haben oder vor anderthalb Jahren ist es ja. Und da denke ich mir irgendwie, damit tue ich mich verdammt nochmal schwer. Also entweder ganz. Ja,
schöne Grüße an die UEFA.
Oder gar nicht.
Da kann ja Deutschland als Ausrichter wenig für. Das sind die Sponsoren der UEFA, ne?
Also, aber ich meine aber auch medial. Also ich meine sozusagen auch medial. Also ich habe da, weiß ich nicht, also genauso wenig wie ich, weiß nicht, von den Öffentlich-Rechtlichen, genauso wenig auch wie von Magenta, wo es vor der WM in Katar halt riesengroße Dokumentation und Diskussion und Sondersendungen und Thementage und hast du nicht gesehen, gab. Die habe ich jetzt, ich sag mal so, zu diesem Thema, in Anführungsstrichen, fragwürdige Sponsoren halt nicht gesehen. Und da denke ich mir einfach nur so, manchmal sollte man auch nicht zu sehr mit dem Finger auf andere zeigen, wenn man
ist aber schon ein Unterschied, ob ein Turnier in so einem Staat wie Katar stattfindet oder ob ein Unternehmen einer von mehreren, natürlich aus der Top-Riege, Sponsoren ist. Katar ist der Besitzer oder der Staatsfonds von Paris Saint-Germain und trotzdem sendet man ja nicht vor jedem Champions League Spiel von PSG eine Dokumentation, in der die Menschenrechte oder die Probleme um die Menschenrechte in Katar thematisiert werden. Aber mir stößt das auch komisch auf, wenn immer dieser Visit Katar Werbespot da eingespielt wird. Ich glaube, vor den Spielen ganz oft, ne? Weil die das ja auch präsentieren und damit wird auch klar, welches Premium-Paket die abgeschlossen haben. Mit der UEFA.
Genau, also definitiv. Also dein Argument leuchtet mir auch ein, definitiv. Also okay, stimmt, hast du recht. Und gleichzeitig, denke ich mir so, wenn es so der gefühlt so der Hauptsponsor der ganzen Geschichte ist, weiß man trotzdem, wer die Party bezahlt. So, ne?
Mir ist ein anderes Thema übel aufgestoßen, habe ich auch drüber nachgedacht. Also klar, wir haben jetzt die Wiedervereinigung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Fußballfans in Deutschland gefeiert. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Schwarz, Rot, Gold, alles so Lametta-mäßig und Konfetti-mäßig angehaucht wie früher. Aber es gab auch viele unschöne Erlebnisse, natürlich dieser Wolfsgruß von Merih Demiral und die Opferrolle, die die Türkei und auch Erdogan mit seinem spontanen Privatbesuch dann eingenommen hat. Mesut Özil ist dann auch noch eingeflogen zum Spiel nach Berlin. Das war sicherlich der größte Aufschrei, aber es gab sehr krasse nationalistische Äußerungen in Fankurven, das waren die Österreicher zum Teil, das waren vor allen Dingen die Albaner, die Kroaten, die Serben, das waren die Ungarn, das waren die Polen zum Teil, und das fand ich, das hat mir immer sauer aufgestoßen, wenn ich das mitbekommen habe, wenn ich es entweder im Stadion mitbekommen habe, was ja schwierig ist, weil so etwas ja auch in Sprachen vorgetragen wird, die ich nicht beherrsche. Aber wenn dann kurz danach, am selben Abend noch oder am nächsten Tag, dann bekannt geworden ist, wie sich beispielsweise Albaner und Kroaten antiserbisch geäußert haben, die haben es natürlich genauso gemacht. Und das war halt schade einerseits und hat mich doch echt gestört, vor allen Dingen der Wolfsgruß, den türkische Fans gezeigt haben. Ich habe ihn in Berlin logischerweise auch gesehen vorgestern bei dem Spiel, auch noch am Bahnhof auf der Rückreise von türkischen Fans. Auch das habe ich gesehen. Aber dann habe ich da mal ein bisschen länger drüber nachgedacht. Das ist ja auch das Problem, das wir in Europa haben, dass ja ein Rechtsruck in allen Parlamenten oder in fast allen Parlamenten spürbar ist, in der Gesellschaft sowieso. Und es wäre ja auch komisch gewesen, wenn man das in einem Fußballstadion, wo ja ganz viele Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zusammenkommen, nicht spürbar gewesen wäre. Aber das soll das jetzt nicht legitimieren, aber ich fand es halt blöd. Das hat mich mehr gestört im Endeffekt als Visit Qatar, als einer der Top-Sponsoren.
Ja, man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, was jetzt nach einem schlechten Gag klingt, dass die Türken so ein bisschen auch die waren, die mit dem Wolf tanzen, ne? Und damit will ich aber auch wirklich darauf hinaus, dass ich eigentlich auch dachte, wir haben in Deutschland ja so viele türkische Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, hätte ich jetzt fast gesagt, also die einen türkischen Ursprung haben oder die dazugezogen sind oder die einen Teil der Gesellschaft ausmachen, so ist es viel besser. Mitbewohner klingt völlig falsch, aber die entsprechende Wurzeln haben oder eine Vergangenheit und jetzt teilweise eben ja auch Deutsche sind, aber eben sozusagen aus einer anderen Kultur kommen. Und ich mir auch nochmal dazu Gedanken gemacht habe, dass ich das eigentlich viel schöner fände, wenn man in unserer Gesellschaft auch nochmal viel mehr sozusagen miteinander als so nebeneinander herlebte und ich deswegen auch gesagt habe, so ja, ich finde es, würde es irgendwie auch schön finden, wenn die Türken jetzt irgendwie auch mal noch mal eine Runde weiterkommen. Und dann aber wurde ich irgendwie gleichzeitig mit dieser Euphorie, das eben mal so und so zu sehen und nicht nur zu sagen, so, ja, weißt du nicht, es gibt ja so diesen Effekt, den man vielleicht auch einfach so ein bisschen auch vorgekaut bekommt, so dieses, ach, die Skandinavier, das sind immer die Sympathischen, die Niederländer, das sind die lustigen Orangen, die immer von links nach rechts springen, die Schotten, die helfen immer den Omas allen über die Straße, so, und dann habe ich gesagt, so, ja, und jetzt, weiß nicht, lass uns doch mal irgendwie auf die ganzen Türken bei uns im Land gucken, die mit so viel Euphorie, die mit so einer Lautstärke, die mit so einem Kampfesgeist da irgendwie auch auf den Platz gehen und ihr Herz da lassen, ist doch irgendwie voll schön. Und dann kam so, bim, weißt du, so gerade als ich gesagt habe, so Mensch, ja, und dann hast du da irgendwie auch eben nicht nur vereinzelt, sondern eben auch fast schon zuhauf eben diesen Gruß gesehen. Und dann war so meine eigene Euphorie irgendwie so wieder so ein bisschen dahin. Und dann habe ich gesagt, so ja gut, ach, dann gönnst du es am Ende doch wieder den Niederländern, die halt von links nach rechts mit ihren, ja, hier mit ihren und den blonden langen Zöpfen durch die Gegend springen und den Holzschuhen an, dann halt doch wieder so.
Naja, aber da wird es ja wahrscheinlich auch einige geben, die rechts wählen. Das ist ja auch in Holland spürbar und klar abzulesen an den Wahlresultaten. Aber ja, also es sind ja...
Das ist übrigens ganz...
Es sind immer nur Teile, wollte ich dazu sagen. Die Türken, die Holländer, das funktioniert ja so nicht. Es sind immer nur Teile der Fans. Ja. Ne? Aber auf jeden Fall eine deutlich hörbare Gruppe, die sich klar artikuliert hat. Und das ist natürlich mehr als nur eine Einzelmeinung gewesen, klar.
Und da hast du genauso recht. Da habe ich neulich auch gerade mit einem Kumpel drüber gesprochen, mit einem Freund, der hört auch regelmäßig diesen Podcast. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist natürlich auch genauso. Deswegen habe ich auch gesagt, was uns so vorgekaut wird. Weißt du, so gefühlt sagen wir so, ach, weißt du, die Schotten, no Scotland, no Party. Das sind die Sympathischen mit diesem Dudelsack und mit diesem... Das sind ja halt auch, wie du schon sagst, das sind ja eben nicht alle, sondern keine Ahnung was. Wer mal beim Derby gewesen ist, hier zwischen Celtic und den Rangers, der weiß auch, dass die Schotten sich auch mal gepflegt auf die Schnauze hauen können. Weißt du, also damit will ich nur sagen, es, genau was du sagst, es sind ja eben nicht alle immer so und es sind halt auch nicht alle immer so, sondern es ist immer ein Teil. Aber da muss man dann halt irgendwie auch genau hingucken. Und dafür gibt es natürlich diesen Podcast hier.
Bevor wir gleich mal genau auf die Halbfinals gucken, vielleicht noch ein kleines Reiseerlebnis. Das geht auch nochmal ein bisschen Richtung türkische Kultur, niederländische Kultur. Nach dem Spiel bin ich mit der S- und U-Bahn zurückgefahren. Es war natürlich wieder proppevoll, dicht an dicht, und da war eine Stimmung. Die türkischen Fans haben alle türkischen Songs, die ich vorher schon im Stadion gehört hatte, angestimmt. Die Holländer haben versucht, ein bisschen dagegen zu halten. Es waren natürlich mehr Türken in der Bahn als Holländer. Und zwei Kollegen und ich mittendrin. Es war schön, es war friedlich, die haben sich gegenseitig so ein bisschen geneckt. Das waren natürlich die meisten Türken, würde ich jetzt mal vermuten, zumindest wenn man die Gespräche mitbekommen hat, waren welche, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, so dass sie sich dann auch zum Teil auf Deutsch, weil viele Holländer sprechen ja auch wirklich sehr, sehr gut Deutsch, mit denen unterhalten können. Und das waren wirklich ganz tolle, friedliche Gespräche, man hat sich so ein bisschen geneckt. Und dann einer, der stand bei mir so in der Nähe, so ein Fan, so ein türkischer Fan, der war so 20, 21, der war ganz weit vorne dabei, der haute immer so mit der flachen Hand auf das Dach der U-Bahn, und dann hat die Bahn wieder gesungen und den nächsten Fansong angestimmt. Und der stieg dann irgendwie ein, zwei Stationen vor mir aus, habe ich gesehen. Und das war einer von denen, der war, wie gesagt, 19 oder 20, der stellte sich dann vor den Zug, als alle ausgestiegen waren, der Zug hatte sich noch nicht wieder in Bewegung gesetzt, und machte den Wolfsgruß und grinste einmal so in den Zug. Und da habe ich auch so gedacht, ey, dich fand ich eben noch sympathisch, aber du bist auch eines dieser Arschlöcher, ne? Ich weiß nicht, ob das seine politische Überzeugung war, aber zu 100% dahinter steht, ob er ein rechtsextremer Typ ist, aber er hat dieses Symbol benutzt, vielleicht hat er das auch nur benutzt, weil er provozieren wollte und gar nicht weiß, was dieser Wolfsgruß bedeutet. Aber ich fand den während der Zugfahrt sympathisch, und damit hat er schlagartig seine Sympathien verspielt. Also das noch so als Reiseerlebnis aus Berlin, was so ein bisschen daran anstehst, was du auch gerade gesagt hast.
Ja, ja, absolut. Wenn du es erlaubst, du bist ja genauso 50% Teilhaber dieses Erfolgsprodukts, dann könnten wir jetzt auch ganz kurz nochmal, weil ich finde auch das gehört zur gesamten Wahrheit dazu, nochmal auf den ersten Bundesligaspieltag schauen. Weil ich meine, mit den beiden Heims, einmal Heiden und Hoffen, ist doch, sag mal so, der ganz große Coup schon mal, also deswegen hat man sich doch auf die Bundesliga gefreut, um endlich mal gegen Heidenheim zu spielen oder auswärts gegen Hoffenheim, oder?
Ja, Heidenheim-Hoffenheim oder Hoffenheim-Heidenheim am 8. Spieltag. Ich habe mir den Spielplan natürlich...
Am 1. Spieltag?
Nee, Heidenheim gegen Hoffenheim ist nicht am 1. Spieltag.
Nein, aber am 1., also Holstein spielt auswärts,
ach so,
bei Hoffenheim, und St. Pauli spielt zu Hause gegen Heidenheim.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mir den Spieltag natürlich durch die braun-weiße Brille angeguckt und stelle fest, die ersten Gegner von St. Pauli sind Heidenheim zu Hause, Union Berlin auswärts und Augsburg zu Hause. Ja, das ist okay, aber viel tiefer bin ich da ehrlich gesagt noch nicht reingestiegen. Bei Holstein Kiel habe ich mir auch alles angeguckt, weiß aber, es ist nicht so viel hängen geblieben.
Also ich habe natürlich, das meine ich jetzt ganz im Ernst, also bei mir ist es so, ich habe das wirklich alles im Kopf, und zwar kann ich es ganz schnell machen, das ist auswärts Hoffenheim, dann zu Hause gegen Wolfsburg, zu Hause gegen Bayern, dann Bochum, und dann ist es Eintracht Frankfurt und Leverkusen. Also wenn alles ganz normal läuft, ist Holstein Kiel am 6. Spieltag Tabellenletzter und hat 1:17 Tore.
Ja, aber wie gesagt, der DFL-Spielplangestalter hatte irgendwie, wenn ich das so höre, mehr Sympathie mit St. Pauli als mit Holstein.
Ja, also wie gesagt, also dann musst du schon sagen, du solltest das schon vielleicht in Bochum nicht gewinnen und nicht verlieren, und gegen Hoffenheim auswärts am 1. Spieltag klingt jetzt ja auch nicht irgendwie so als die klassische lösbare Aufgabe, und dann zu Hause gegen Wolfsburg, wie gesagt, Bayern, Frankfurt und Leverkusen, boah. Aber ich sag mal so, wie sagt man so schön, als Rockstar, deshalb machen wir es, ne?
Ja, und ich finde, jeder Verein ist noch so eine Hülle ohne Inhalt, also jede Mannschaft. Natürlich gibt es Spieler, aber die Kader werden sich noch so verändern. Heute ist der 8. Juli, am letzten Augustwochenende, also in 6 Wochen, oder sind es 7? Ich bin gerade ganz schlecht im Rechnen. Ich glaube, in 7 Wochen beginnt erst die neue Saison. Da kann noch so viel passieren. St. Pauli ist heute mit einem neuen zweiten Torhüter, Ben Voll, und mit Robert Wagner, einem neuen defensiven Mittelfeldspieler, ins Training eingestiegen. Das werden hoffentlich nicht die letzten Neuzugänge sein. Es fehlt Marcel Hartl, es fehlt ein Ersatz für Marcel Hartl. Bei Holstein sind es Neuzugänge, deren Namen ich schon vergessen habe. Ein Torjäger des FC Homburg, der in der Regionalliga alles kurz und klein geschossen hat. Das weiß ich noch. Und ansonsten habe ich schon wieder vergessen, wen Holstein noch verpflichtet hat. Also auch da wird noch ein bisschen was passieren.
Natürlich Magnus Knudsen ist ja völlig klar und natürlich, du hast ja gesagt, bei Holstein Sins ist auch richtig, aus Sinsheim ist natürlich von der zweiten Mannschaft Kelati gekommen.
Ja, nein, super.
Du hast natürlich mit dem, was du sagen wolltest, völlig recht und ich glaube, wenn die EM so ein bisschen passé ist, dann werden wir auch noch mal das Erstliga-Fass anstechen.
Ja, klar.
Oder mal gucken, was da so passiert ist. Ich meine, auch was gerade rund um Bayern passiert, ne? Irgendwie mal eben so 70 Millionen Richtung Crystal Palace überwiesen für einen 22-jährigen Franzosen. Dafür sagt man so zwischen den Zeilen, Alfonso Davis, du kannst genauso gehen wie Matthijs de Ligt. Also da baut man jetzt auch nochmal ordentlich um. Irgendwie hat man auch so gleichzeitig das Gefühl, dass beim VfB Stuttgart, da ist mal irgendwie so ein Wolf durch so einen Hühnerkäfig gelaufen und danach sieht das alles nur noch gerupft und zerfleddert aus. Also so muss sich irgendwie Anton. Der VfB Stuttgart.
Ja,
ja. Und Führig ist ja auch irgendwie noch in Anführungsstrichen in den Startlöchern. Also da können wir bestimmt nochmal die große Kiste irgendwann aufmachen. Aber genau wie du sagst, ich glaube, jetzt ist gedanklich diesbezüglich auch noch Zeit, sich auf eine der Yachten vor Saint-Tropez zu legen und die Bundesliga erstmal so ein bisschen dümpeln zu lassen, oder?
Ja, oder wandern zu gehen. Ich glaube, Julian Nagelsmann geht mit seiner Lena wandern. Er liebt die Berge und ich glaube, dass er sich da jetzt demnächst aufhalten wird. Ja, ich bin tatsächlich noch gar nicht so wieder drin in der Bundesliga. Ich habe das alles ja so am Rande aufgeschnappt, aber bin eher so in die EM eingetaucht und da gibt es ja noch 3 Spiele und deshalb lass uns doch mal über die Halbfinals reden. Spanien spielt am Dienstag in München gegen Frankreich und die Niederlande spielen am Mittwoch in Dortmund gegen England. Vom Klang her sind das, finde ich, geniale Halbfinals. 4 große Fußballnationen gegeneinander. Sie alle haben schon mal was gewonnen. Okay, bei den Engländern liegt der letzte Titel 58 Jahre zurück, aber es sind alles Top-Nationen. Aber jetzt kommt so ein Aber. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst. Die Spielweise der Franzosen und der Engländer trübt so ein bisschen die Freude auf diese Halbfinals. Denn ich habe vor meinem geistigen Auge so eine Vision, wie die Spiele verlaufen könnten. Wie geht's dir damit?
Wollen wir dazu noch ein ganz spontanes Schlagzeilen-Orakel machen? Kriegen wir das noch hin? Dann kannst du schon mal drauf rumdenken. Aber mir geht's genauso wie dir, ausnahmsweise mal, weil sonst streiten wir uns ja mal tierisch hier in diesem Podcast. Nein, mir geht es ganz genauso. Und zwar, weil die Engländer natürlich tatsächlich gefühlt noch gar nicht abgeliefert haben oder beziehungsweise ja irgendwie auch schon zur Hälfte abgereist waren, nachdem sie ja gefühlt draußen waren und dann durch Bellingham spektakulär im Turnier gehalten worden sind. Aber, und die Franzosen natürlich ganz genauso, nach wie vor so ein Gefühl, so dieses Enfant terrible, ganz viele Einzelkönner, aber so im Kollektiv funktioniert es auch noch nicht. Mbappé wächst auch noch nicht so über sich hinaus.
Doch, ich finde, es funktioniert ja super im Kollektiv, nur anders, ne? Also, du siehst diese Wahnsinnsoffensive bei Frankreich mit Mbappé beispielsweise, mit Kolo Muani, mit Dembélé, der nach seiner Einwechslung in Portugal super war. Aber es gibt eben auch eine Weltklasse-Abwehr mit Mike Maignan, der ein überragender Torhüter ist. Dann die 4 davor, die bisher alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute gemacht haben. Upamecano und Saliba in der Innenverteidigung. Koundé und Theo Hernandez auf den Außenverteidigerpositionen. Und Deschamps hat sich das Ganze angeguckt und hat sich gesagt, ich habe eine Weltklasse-Defensive, ich habe eine Weltklasse-Offensive. Worauf lege ich den Schwerpunkt? Es ist die Defensive. Und deswegen ist etwas eingetreten, was ja eigentlich gar nicht wahr sein darf. Frankreich hat es mit 2 Eigentoren und einem selbstverwandelten Elfmeter bis ins Halbfinale dieser EM geschafft. Und mein Fußballherz sagt, es soll am Ende der schönste Fußball belohnt werden mit dem EM-Titel. Mhm. Den spielt Spanien. Nicht nur, weil Spanien als einziges Team bisher alle 5 Spiele dieser EM gewonnen hat, sondern weil mich Spanien auch einfach überzeugt hat. Ne? Die Spanier haben mich auch gegen Deutschland überzeugt in den ersten 45. Ich erhöhe sogar in den ersten 60 Minuten. Und sie waren auch resistent und haben den deutschen Druckstand gehalten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war für Spanien ein Auswärtsspiel da in Stuttgart gegen den EM-Gastgeber in einem Stadion, in dem gefühlt alle gegen dich waren. Und das hat Spanien am Ende geschafft. Und wenn es danach ginge, müsste eigentlich Spanien Europameister werden. Aber die Spanier werden, glaube ich, gegen Frankreich rausfliegen, aus den gerade erwähnten Gründen.
Okay, wenn, dann folge ich deinen Gründen und liefere das Schlagzeilenorakel aus der Bild-Zeitung und sage Spanien Doppelpunkt M passé. Didier wird wieder de Champion.
Ja, dann mache ich, weil ja auch Frankreich weiterkommt, mache ich rien ne jamal plus. Adios España. Und das steht, okay. das steht vielleicht sogar in einer spanischen Boulevardzeitung, deren Name ich jetzt nicht weiß.
Bildios heißt die.
Ja, nehmen wir die. So, okay.
Nein, weiß ich nicht. Aber okay, ja. Also genau das, was du gesagt hast. Ja, da gehe ich mit. Waren natürlich auch triftige Argumente. Auf der anderen Seite, was ich natürlich auch meine, was ich sofort im Kopf habe, ist, ich glaube, so wie die Franzosen Belgien rausgeschossen haben, hätten wir vielleicht Belgien auch rausgeschossen, oder? Wenn man sich erst sein eigenes Standbein anschießt und dann den langen Fuß von Vertonghen, um dann so weiterzukommen. Ja, aber und das fand ich, das überwog natürlich, dass es diese Einzelkönner gibt oder beziehungsweise diese Weltklasse-Abwehr, den Weltklasse-Sturm in dem Sinne, natürlich mit Mbappé, aber auch mit Dembélé.
Ja, aber Mbappé ist nicht Weltklasse, Blumen. Ne? Also der zupft und zurrt an seiner Maske rum, der hat echt Probleme mit dieser gebrochenen Nase, hat sich auch deshalb vor der zweiten Verlängerungshälfte gegen Portugal auswechseln lassen. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb sich Deschamps für diese Art von Fußball entschieden hat. Und bei Frankreich, ich habe mich jetzt mit den Franzosen logischerweise ein bisschen beschäftigt vor dem Spiel gegen Portugal, die haben ja die letzten 5 großen Turniere auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber sie haben mehr Wert noch auf die Offensive gelegt. Ja. Und sie haben, und das ist eine beeindruckende Statistik, von den letzten 15 K.O.-Spielen, bei den letzten 5 großen Turnieren, keines in 90 Minuten verloren, innerhalb der 90 Minuten. Und Frankreich kann es ohne weiteres gegen jeden Gegner schaffen, eine Verlängerung zu erreichen und den Gegner dann müde zu spielen. Und ich glaube, sowas wird auch gegen Spanien passieren und am Ende werden sich die Franzosen dann durchsetzen. Leider. Ich habe nichts gegen Frankreich, aber ich habe ein Herz für offensiven Fußball und den bieten mir die Spanier und nicht die Franzosen.
Ja. Das kann ich nachvollziehen. Und auf der anderen Seite kommt dann jetzt wer weiter?
Ja, um deine Schlagzeilen-Orakel-Idee aufzugreifen, wird dann heißen, nach links, nach rechts, nach draußen. Holland fährt nach Hause. Oder ohne Holland fahren wir ins Finale. Das ist dann die Bild-Zeitung. Weil England ist so ähnlich. Also England spielt ja mit Gareth Southgate auch einen Beamtenfußball. Chris Kramer hat das neulich im ZDF so herrlich kritisiert. Er hat den Southgate vernichtet. Und wenn du so eine Weltklasse-Mannschaft hast, wahrscheinlich den besten Kader bei dieser EM, und dann das dabei rauskommt, dann ist das so schade. Und dann liegt das auch am Trainer, der keine Vision hat. Aber mittlerweile muss man auch sagen, der ist jetzt zum dritten Mal bei den letzten 4 Turnieren mit der Mannschaft im Halbfinale. Das im Fußball Erfolg die Wertung ist ja kein großes Geheimnis. Und der Erfolg gibt ihm recht, obwohl er noch nicht den maximalen Erfolg erreicht hat. Denn einen Titel hat England ja seit 1966 nicht mehr geholt.
Okay, dann halte ich mal dagegen und sage, großes A, großes U, großes S und danach Gate, Ausgate. England muss nach Hause fahren.
Ja, glaubst du das wirklich oder sagst du das nur, weil das Schlagzeilenorakel dadurch so schön klingt?
Nee, ich glaube es irgendwie wirklich. Also ich sehe da so ein 50-50-Spiel und ich glaube, dass die Niederländer wirklich jetzt so diesen Sieg gegen die Türken noch, also ich glaube erstmal, wird es eine 50-50-Begegnung und dann glaube ich, dann entscheiden so Sachen wie Tagesform, wie, weiß ich, wer kommt besser ins Spiel? Und ich glaube eben auch, wie gut harmoniert das Team. Und ich glaube, dass eben dieser Spielverlauf im Spiel gegen die Türkei auch nochmal die Mannschaft um die Niederlande, die ja auch echt einige Probleme hatten. Und der Bonds-Coach war ja auch groß in der Kritik. Und
aber das ist alles vorbei. Also die haben sich jetzt zweimal in 90 Minuten durchgesetzt in beiden K.O.-Spielen. Ja. Die sind jetzt voll drin und euphorisiert. 20 Jahre, nachdem sie zuletzt mal ein Halbfinale bei der EM erreicht hatten, sind sie wieder dabei. Ich glaube, die Kritik, die ist nicht mehr existent.
Nee, genau. Und ich glaube dann auch noch jetzt so, dass das Team nochmal so den nächsten Step so zusammen gemacht hat. Also von daher, ich kann es wie gesagt, weiter nicht begründen, weil ich glaube, ansonsten wird es einfach echt ein 50-50-Match. Aber ich tippe, dass die Niederlande weiterkommt.
Oranje. Weißt du, was ich auch glaube? Und das trifft auf beide Spiele zu, dass auf die Torhüter eine ganz entscheidende Rolle zukommen könnte. Ich glaube, wir werden zwei extrem zähe Halbfinals erleben, wegen der Franzosen und wegen der Engländer, die beide in die Verlängerung gehen, vielleicht ins Elfmeterschießen. Und im Elfmeterschießen kommt es ja nun mal oft auf die Torhüter an. Und ja, Unai Simon bei Spanien, Mike Maignan bei Frankreich, auf der anderen Seite dann im zweiten Halbfinale Bad Verbrüggen, der kommende Hürzeler Schützling bei den Niederlanden und Jordan Pickford bei den Engländern. Also vielleicht wird am Ende der Torwart der Man of the Match und der Held und dem Finale sein Torwarthandschuh aufdrücken.
Hürzeler trägt ab sofort Kürzeler. Apropos Kürzeler, wir wollen ja nicht längerer werden. Wollen wir uns so langsam noch einmal kurz um die Kultrubrik kümmern?
Oh ja, lass uns das bitte machen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ja, dann bin ich doch mal gespannt, was du dir ausgedacht hast. Was hast du ausgeheckt, du Frechdachs?
Ja, es sind ja noch ein paar Länderspiele wieder dazugekommen und da wollte ich einfach mal fragen, ob du das schaffst mit mir gemeinsam die Top 10, wie es beim Privatradio heißen würde, der 10 erfolgreichsten deutschen Nationalspieler anhand ihrer Länderspiele durchgehen möchtest. Weißt du, wer auf Platz 1 ist? Wer hat die meisten Länderspiele gemacht?
Von den aktuellen Spielern aus dem EM-Kader?
In der Geschichte.
Ach so, ja, Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus ist Rekordnationalspieler mit wie vielen Spielen, weißt du das aus dem Kopf?
150.
Richtig, danach kommt?
Miro Klose.
Das ist auch richtig. Mit, weißt du das auch?
136.
137, aber sehr gut. Dann kommt auf der 3.
Auf der 3, das ist einer aus der aktuellen Generation. Nee, warte mal, Thomas Müller, genau. Thomas Müller hat Podolski überholt, Thomas Müller 131, Poldi 130.
Sehr gut, absolut richtig. Dann kommt auf der 5 auch einer, der auch noch ein paar Länderspiele gemacht hat.
Und auch immer noch spielt, ne? Mhm. Manuel Neuer.
Absolut richtig, mit
100. Zwischen 120 und 130, würde
genau.
ich sagen.
Genau, 124, absolut richtig.
Und dann ist natürlich die große Frage, wer kommt auf der 6? Da wollte ich von dir auch noch einmal wissen, ob du das eventuell nochmal buchstabieren könntest.
S-C-H-W-E-I-N-S-T-E-I-G-E-R. Lustig, den habe ich auch ein paar Mal gesehen, ne? Habe ich das schon erzählt? Bei so Reporter-Einsätzen, wenn dann die ARD auch ein Live-Spiel hatte, also das Fernsehen, und er Experte war. Wir haben uns jedes Mal die Hand gegeben und er hat sich jedes Mal wieder vorgestellt. Und ich mich auch. Also er konnte sich nicht an mich erinnern.
Aber du anscheinend dich schon an mich, du konntest dich schon erinnern, ne, Auge?
Ja, ja. Oder habe ich das in der letzten Folge schon erzählt? Ich bin auch schon wie so ein alter Mann, der nicht mehr weiß, was er gesagt hat. Aber so war es tatsächlich.
Dann kommt auf der 7, erzähl mir nochmal ganz kurz, auf der 7. Das ist einer, der jetzt seine Karriere beendet hat. Das ist ganz, ganz schwierig jetzt.
Also, Toni Kroos.
Und dann kommt einer, der seine Karriere nicht, der sie auch beendet hat, aber schon vor längerer Zeit und so ein bisschen auch so ganz minimal am Turnier mitgewerkelt hat, dass auch Visit Qatar genau die richtige Werbebande findet.
Ja.
Und dann kommen natürlich noch auf den neuen Hagenow, die Fußballfans, so glaube ich erstmal, haben mich noch nicht ganz vergessen. Ja, waren wir für die USA an der Seitenlinie.
Ja, Jürgen Klinsmann auf der 9 und auf der 10. Ich glaube auch einer aus der Generation, der auch Jürgen heißt, Jürgen Kohler.
Sehr gut. Es gibt theoretisch, ne, mit Ost und West gibt es dreimal die Nummer 10.
Joachim Streich, Dixi Dörner.
Absolut richtig. Und nur ganz knapp eben nicht reingekommen in die Top 10 ist Per Mertesacker.
Ja, 103, ne?
Ne, 104.
Oder 104.
Beckenbauer okay. Dann auf der 14 mit 103. Aber hast du sehr gut gemacht, danke. Das war mein kleiner illustrier Beitrag für alle, die es auch interessiert hat.
Ja, bei mir hat das auch was mit der EM zu tun. Wir wissen jetzt ja, dass am Sonntag das Finale der EM 2024 stattfindet. Ich habe mir fünf Endspiele, die es schon gegeben hat, die schon stattgefunden haben, rausgepickt und möchte von dir wissen, wer in dem Jahr Europameister wurde. Und dann möchte ich wissen, wenn du gut bist, gegen wen dieses Land gewonnen hat und dann vielleicht noch das Ergebnis und wo das Spiel stattgefunden hat. So halt, weißt du? Ja. Wir fangen an mit dem Jahr 1988.
Das war Deutschland.
Europa, also, die, genau. Also nenn mir erst den Europameister. Die Europameisterschaft war Niederlande. In Deutschland. Richtig. Gegen wen ging es im Finale? Weißt du das noch?
Ich weiß es nicht, weil ich mich wirklich an dieses Turnier nicht erinnern kann. Ich weiß nur, dass es jetzt immer wieder in den Medien war. Aber die Niederlande hat, das Dumme ist, ich bin es neulich gerade mit einem Kumpel zusammen durchgegangen, wirklich, alle.
Okay.
Alle. Aber das ist geil, dass ich das nicht mehr... Sag nochmal.
UdSSR. Ja. Endstand 2-0. Ja. Gullitz und Van Basten waren die Torschützen.
Ja.
Daran könntest du dich erinnern, 2008, wer wurde Europameister?
2008 wurde Europameister Spanien.
Genau. Im Finale gegen?
Gegen Deutschland. Torres.
Nee.
War das 2010, Torres?
Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Es war Deutschland, genau. Ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Ja. Es war Torres, Deutschland, genau. Und wir waren in Wien.
Genau, Österreich und in der Schweiz.
Richtig. 2008 habe ich gerade schon gesagt. Sag gerne nochmal das, was du eben gesagt hast, dann wäre es die richtige Antwort. 2012, Entschuldigung. Die richtige Antwort hast du eben auch schon genannt.
Spanien.
Richtig. Im Finale gegen?
Gegen nicht die Niederlande, das war gegen Italien, ne?
Richtig. Weißt du noch, wo das Finale stattgefunden hat?
Ja, es war die EM in der Ukraine und in Polen und dann entweder in Warschau oder in Kiew.
In Kiew. Weißt du auch noch, wie das Spiel ausging? Es war, sagen wir mal so, kein Sieg im Elfmeterschießen, sondern eher das Gegenteil.
War das so ein Hin und Her? War das so ein 3-2 oder so?
Nee, es war ein 4-0.
Ein 4-0? Ach krass. Okay,
David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres und Mata waren die Torschützen.
Ja, okay.
Jetzt kommt, da warst du vielleicht schon auf der Welt, vielleicht aber auch noch nicht. 84, die EM 84. Wer wurde Europameister?
84?
Es ist eine Mannschaft, die jetzt auch noch im Turnier ist und Frankreich. Über die wir uns ein bisschen kritisch geäußert haben. Frankreich, genau. Und weißt du noch, wer der Gegner war? Ich sag mal so, der Gegner wird demnächst auch ein Gegner. Vielleicht sogar schon morgen.
Spanien.
Richtig. Endergebnis und Austragungsort weißt du vermutlich nicht mehr, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, war das eines dieser Turniere, wo Platini noch die Mannschaft zum Erfolg geschossen hat? Oder waren das die WMs?
Genau.
Ja, doch, ja.
Platini war Torschütze, Bellon ebenfalls und das Spiel fand in Paris statt. Jetzt kannst du noch zwischen zwei Jahreszahlen auswählen. Entweder 1980 oder 2000. Was ist dir lieber?
2000,
genau. Dann wären wir Horst Rubisch, den Matchwinner des Endspiels in Rom gegen Belgien, den Doppeltorschützen jetzt nicht hochleben lassen, sondern wir kümmern uns um das EM-Finale 2000. Wer hat es gewonnen?
Ah, das ist eine gute Frage. 2000. England war es nicht, ne?
Nee, England hat seit 66 keinen Pokal mehr angefasst.
Deswegen, 2000 war es
8. Ja, überleg mal so.
Die Franzosen auch?
Genau, 98 Weltmeister, 2000 Europameister. Es war kein gewöhnliches Finale, es ging über die 90 Minuten hinaus. Weißt du noch, gegen wen es ging?
Ach, gab es da so ein Silver Goal oder so?
Ja.
Ja?
Ja.
Es ging gegen... Hör mir auf. Die Niederlande?
Nein, Italien. Es war in den Niederlanden, in Rotterdam, Die EM fand damals in Rotterdam, in Holland und in Belgien statt. Frankreich gewann mit 2-1 nach Verlängerung. Del Vecchio brachte Italien in Führung, dann trafen Viltor und Trezeguet für die Franzosen. Genau, das war mein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Und jetzt sagt uns die Gegenwart, 21.34 Uhr, wir können langsam zum Ende kommen, wenn du möchtest.
Wir müssen zum Ende kommen, definitiv. Also mir hat es auf jeden Fall wieder so viel Freude gemacht, dass wir wieder richtig ins Plaudern gekommen sind. Und für die Anschluss-Playlist würde ich sagen, packe ich etwas von Wanda drauf, weil das ist ja auch das Motto von Julian Nagelsmann.
Ja, fällt dir da ein bestimmter Song ein oder überlässt du mir die Auswahl?
Ich habe gerade, deswegen, ich kam während der Folge drauf, ich habe gerade keinen im Kopf, aber warte mal ganz kurz. Während du mir deinen nennst, suche ich einen raus.
Ja, ich sage Paula Hartmann von Paula Hartmann. Und zwar sag was, weil du ja was sagen sollst.
Dann nehme ich Bologna. Ist okay. Da noch nicht drauf, oder? Bologna kennst du aber, oder?
Ja, Bologna kenne ich.
Kennt man.
Den FC Bologna, wer kennt ihn nicht? Da spielt Ebischer, der Schweizer, den finde ich gut. Der spielt da und einige andere auch. Wir spielen nächste Woche wieder und funken wieder auf dieser Welle. Lasst uns gerne euer Feedback zukommen. Es gibt noch ein paar Schätzfragen und Quizzes zum Mitmachen auf unserem Instagram-Account anstoß-podcast. Das ist meine Empfehlung. Ansonsten sagt gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Aber sagt bitte nicht, dass wir ein EM-Podcast sind, denn nächste Woche ist die EM vorbei.
Genau, wir sind der Podcast zu den Olympischen Spielen von Paris. Macht es gut, euch eine wunderschöne Woche und bleiben Sie sportlich, hätte ich fast gesagt. Bleibt gesund, das ist noch besser. Auge, mach's gut.
Gülle, Gülle, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.